Das war ein Lied von Chrissy Tausanes, gesungen von Bernhard Mohl. Das Lied ist aus dem ganz neuen Stück Songs of a Shrimp von Chrissy Tausanes. Sie ist eigentlich Schauspielerin und hat dieses Stück jetzt ganz neu geschrieben. Es ist ein Erzähltheaterstück. Darin geht es unter anderem um Fehlgeburten, aber auch um Demenz in der Familie. Und sie ist jetzt heute hier. Liebe Chrissy Tausanes, vielen Dank, dass du heute da bist und von deinem Stück erzählst.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Was für ein schönes Lied.
Ja, das, ich habe den Text geschrieben und vertont hat es Bernhard Mohl. Da habe ich ihn drum gebeten, weil ich mir gedacht habe, dass es ganz schön klingt, wenn er das macht. Und es ist total toll geworden, finde ich.
Es ist wahnsinnig berührend. Wie ist es für dich jetzt nochmal, das Lied zu hören, auch wenn du selber es geschrieben hast?
Ganz seltsam, weil ich es wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gehört habe. Also jetzt eigentlich fast 3 Jahre nicht mehr. Und ich das in so einer Akutsituation geschrieben habe, wo ich eben genau das empfunden habe, weil mir genau das passiert ist. Und ich habe es dann ein paar Mal tatsächlich so zur Schmerzverarbeitung immer wieder gehört und es hat mir gut getan und irgendwann konnte ich es zur Seite legen. Und genau, mittlerweile, das Thema beschäftigt mich immer noch, aber jetzt habe ich es eben anders umgesetzt. So, und diese Liedverarbeitung war so eine ganz andere, ein ganz anderer Mechanismus.
Wie meinst du ein anderer Mechanismus?
Mittlerweile ist es so, dass ich ein Stück auch zu diesem Thema Fehlgeburten oder Missabortion oder wie immer man das nennen will, wenn ein Kind eben in der Schwangerschaft schon geht. Ich habe ein Stück darüber geschrieben und ja, wenn man Szene schreibt und dialogisch, ja, dann ist es ein anderer Zugriff auf das Thema. Da habe ich ja einfach nur aus dieser Mutterperspektive geschrieben.
Hast du dein Stück, was du jetzt geschrieben hast, auch teilweise zur Verarbeitung geschrieben oder auch um anderen zu helfen, die gerade mit dem Thema umgehen müssen? Oder musste das einfach raus?
Ich glaube tatsächlich alles drei, aber es ist mir mittlerweile wirklich ein großes Anliegen, dass ja, es vielen Betroffenen zugutekommt und hoffentlich irgendwas bewirkt oder vielleicht auch Worte gibt, wo es schwer ist, welche zu finden, aber vielleicht auch einfach ein bisschen den Humor, der auch in so einer schlimmen Situation drin sein kann, zu finden, weil es einfach ja ein Thema ist, was, wie ich finde, immer noch tabuisiert ist tatsächlich. Auch die Trauer darüber ist tabuisiert. Und gerade solche Themen bieten einfach immer viel Fläche für absurde Dialoge und lustige Sätze. Und als ich damals 2 Kinder früh verloren habe, habe ich irgendwie 2 Schienen so im Kopf gehabt. Die eine war die Schmerzschiene und die andere war die, die irgendwie immer Sätze aufgeschrieben hat, die lustig oder absurd waren in der Situation. Und ich da schon gespürt habe, irgendwie, so traurig das ist, aber es ist irgendwie komisch. Und ich habe den Satz dann aufgeschrieben. Und irgendwann war dann so viel Stoff zusammen, dass ich gedacht habe, das könnte ein Stück werden.
Was waren das für Sätze zum Beispiel?
Ja, ich habe zum Beispiel beim Essen mit meinem Mann, mit dem ich wirklich, ja, wir konnten gut damit umgehen zusammen und trotzdem haben auch wir unterschiedliche Mechanismen gehabt, diese Trauer zu bewältigen. Und ich weiß, ich habe sehr viel geweint in der Zeit und habe versucht, das nicht so ostentativ zu machen. Und man denkt immer so, jetzt habe ich alles im Griff, jetzt setze ich mich an den Tisch und wir essen einfach ganz normal Abendbrot. Und dann habe ich so gedacht, das sieht man mir jetzt überhaupt nicht an, wie traurig ich bin. Und plötzlich sagt er zu mir, so ganz distinguiert, sag mal, würde es dir viel ausmachen, dir vor dem Essen das Gesicht nochmal zu waschen? Also ich sage, hä, wieso? Ja, weil meine Schminke halt so verschmiert war. Aber wie er das gesagt hat, also bemüht, mich nicht zu verletzen. Und ich wiederum saß da in dem Bewusstsein, ich sehe tipptopp aus. Man sieht mir überhaupt nichts an. Und das fand ich unglaublich, in dem Moment schon irgendwie witzig. Auch die, und dann habe ich irgendwie komischerweise noch gesagt, also im Gegensatz zu dem Bild, das du offensichtlich vor mir hast, schaue ich mich beim Weinen nicht im Spiegel an. Weil ich habe natürlich gleich den Angriff gehört, oh, das soll jetzt besonders schlimm aussehen, jetzt hast du dich nochmal verschmiert. Und ich wollte damit sagen, du, sorry, aber ich gucke mich nicht an, wenn ich weine. Also ja, das ist ein Gefühl und nichts, was ich tue, um dir etwas zu zeigen. Mhm. Das hat die Situation oder die Konfliktlage irgendwie schon gut beschrieben, fand ich.
Auch deine Antwort ist sehr lustig.
Ja, wundert man sich manchmal, wo das herkommt. Mhm. Ja.
Auch der Titel von deinem Stück, das heißt der Songs of a Shrimp.
2 Geschichten vom Verschwinden, genau.
Ja,
ja, tatsächlich habe ich also diese Shrimp, also eine Garnele, ist mir dieses Bild von einem Embryo im Ultraschall, das ist, sieht ja immer unterschiedlich aus, aber selten sieht es wirklich aus wie ein kleiner Mensch. Und vor allem eben in dieser Frühschwangerschaft, wo ja viele ihr Kind verlieren, sieht es ja, ja, also mich hat es immer an eine kleine Garnele erinnert. Und ich weiß, als mir das passiert ist, wie das ist, wenn man so einen fokussierten Blick auf irgendwas hat, scheint man plötzlich überall Garnelen, also ich habe dann überall Garnelen gesehen, da fiel mir auf, wie viele Garnelen im Essen sind und überall ist mir diese Garnele begegnet, das hat mich so wahnsinnig gemacht irgendwie und gleichzeitig finde ich das ein schönes Symbol für, es ist noch nicht erkennbar ein Mensch und doch hat es für das Paar oder eben speziell für diese Frau einen so großen Stellenwert, obwohl es noch dieses kleine, ganz frühe Etwas ist, was eben zwischen Mensch und Tier und irgendwas und Projektionsfläche natürlich liegt. Und Songs of a Shrimp, weil ich finde, dass, als ich mich dann mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich festgestellt, wie häufig diese Fehlgeburten eigentlich sind und wie viele Frauen das erlebt haben. Das ist wie so ein Lied, dachte ich, was immer wieder kommt, immer, immer wieder. Und trotzdem ist es jedes Mal eine, oder nicht jedes Mal, natürlich leiden auch manche Frauen nicht darunter, aber es kann jedes Mal eine ganz große Katastrophe sein, obwohl das sowas ganz Normales ist in der Natur. Ja, dass eben, ja, manche Leben auch nicht geboren werden können. Und deswegen fand ich Songs of a Shrimp, das Lied von der Garnele, irgendwie passend.
Absolut großartiger Titel.
Danke.
Der ist zugleich wirklich lustig. Mhm. Und wenn man weiß, um was es geht, ist es halt traurig. Mhm. Und in jedem Fall absolut bemerkenswert.
Ich fand die Garnele übrigens auch deswegen schön, weil es ja in der Natur wohl auch ein durchsichtiges Tier ist. Und ich habe mich viel mit diesem Thema beschäftigt. Der Schmerz, dieser spezielle Schmerz ist so groß, weil es so wenig gibt, woran man das Kind festmachen kann. Es geht so spurlos. Und so ist es bei der Garnele auch. Ne? Die ist durchsichtig, du siehst sie kaum, hinterlässt kaum etwas. Und trotzdem hat es eben diese riesige Bedeutung.
Das ist ein wahnsinnig poetisches Bild.
Ja, fand ich auch.
Wie bringt man das denn dann auf die Bühne? Dann hat man diese Materialsammlung. Aber wie macht man das dann mit etwas, das so tief ging auch? Also du hattest ja auch ein Comedy-Programm, beziehungsweise eine Comedy-Tragödie, also eine Tragödie, Neurosen aus Athen, das aber schon auch sehr deutlich Comedy war. Weil wie bringt man ein Thema auf die Bühne, wo ein so tiefer oder so tiefe Schmerzgeschichten darin verarbeitet sind. Bringt man da nochmal extra auch dann Distanz rein oder fasst man das so lange zusammen, bis es Geschichten ergibt?
Also für mich war ein Aspekt, möglichst viele Perspektiven zu zeigen. Das heißt nicht nur aus der Perspektive der Frau, sondern auch aus der ihres Partners, die Frauenärztin, die Krankenschwester, also alle, die irgendwie die Oma, die Schwester, alle, die irgendwie mit diesem Thema befasst sind und mehr oder weniger hilflos oder manchmal eben auch nicht hilflos damit umgehen. Das war für mich so eine Seite. Und das andere ist tatsächlich möglichst viel Humor und möglichst viel von diesen absurden Dialogen, die einem da tatsächlich auch begegnen, mit reinzubringen. Das war für mich total wichtig. Und dann funktioniert es eigentlich wirklich, glaube ich, über die Dialoge. Das ist zwar, ich spiele das alleine, aber es ist über ein Erzähltheater gelöst. Das ist eine Erzählform, in der ich alle Rollen spiele mit sehr wenig Aufwand, mit einer kleinen Körperlichkeit, die sich verändert und dann bin ich die andere Rolle. Das heißt, ich kann Dialoge im Sitzen spielen, beim Kaffee trinken, indem ich immer nur den Kopf hin und her bewege und vielleicht ein bisschen was in der Körperlichkeit ändere und dann wird, so hoffe ich, klar, wer jetzt gerade spricht. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das ist so eine Form, die mir sehr, sehr viel Spaß macht und ich habe mir dafür ja eine meiner Lieblingsregisseurinnen gesucht und ich habe sie gefragt und das ist auch Karin Eppler, genau, eine Spezialistin unter anderem für Erzähltheater und mit der kriege ich das sehr gut gearbeitet.
Also du hattest dann auch eine Regisseurin, nachdem du deine Materialsammlung geordnet hast oder wie war so?
Genau, ich hatte tatsächlich auch einen sogenannten Schreibcoach, weil ich im Schreiben einfach nicht besonders erfahren bin. Ich spreche ja sonst eher Texte von anderen Autoren als Schauspielerin. Und da habe ich mir jemanden gesucht, der immer mal wieder drauf guckt, die Sabine Altenburger, genau. Das war ein ganz toller Prozess, fand ich. Und ja, als es soweit stand, habe ich es der Karin Eppler mal gegeben. Das hat mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet. Also ich habe sehr lange gebraucht, um ihr das zu geben.
Warum?
tja, man sagt ja, Bewunderung blockiert. Also so. Es gibt ja Menschen, da möchte man so unbedingt, dass die das mögen oder dass die damit was anfangen können. Und mir ging es bei Karin tatsächlich so. Und wir haben da gerade was anderes gearbeitet. Und als da die Premiere um war, habe ich sie eines Abends im Auto gefragt, ob sie es mal lesen könnte. Und natürlich auch gleich dazu gesagt, wenn du damit nichts anfangen kannst, ist auch gar kein Problem. Dann sag mir das einfach. Ja, genau. Und so fing das dann an.
Konnte sie was damit anfangen?
Ja, sie konnte was damit anfangen und hatte gleich, und das fand ich total toll, gleich Fantasien dazu, wie das sein könnte. Und ja, da war ich gleich irgendwie Feuer und Flamme tatsächlich. Ich würde das vielleicht auch noch ergänzen. Es geht in dem Stück, oder der Auslöser waren für mich diese Fehlgeburten. Ich habe mich aber irgendwann gefragt, was eigentlich an diesem Schmerz so schlimm oder so neu für mich ist, weil Verluste kennen wir ja alle. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es ist diese Art von Schmerz, die niemand anders nachvollziehen kann. Dann fiel mir auf, das gibt es zum Beispiel auch, wenn jemand an Demenz erkrankt. Auch das ist ein Verlust, obwohl der Mensch noch da ist. Aber das, was geht, das kann man nicht sehen. Genauso wie man diese Fehlgeburt nicht sehen kann. Und mir ist diese Parallele aufgefallen und ich habe so lange nach Worten gesucht, das zu beschreiben. Und dann bin ich verrückterweise irgendwann auf den Begriff uneindeutiger Verlust gestoßen in einem Buch. Den gibt es tatsächlich, den hat eine Psychotherapeutin geprägt. Eine amerikanische Psychotherapeutin, Pauline Boss heißt sie. Und dann war ich ganz begeistert, weil ich gedacht habe, ach, dann gibt es das wirklich, was ich so fühle. Das gibt es in der Wissenschaft. Und das umfasst beispielsweise tatsächlich Fehlgeburten und auch Demenz, aber noch viel mehr, auch wenn Menschen vermisst werden. Das ist auch ein uneindeutiger Verlust, wenn man Menschen an eine Sucht verliert. Die leben zwar noch, aber die sind nicht mehr erreichbar. Oder auch an Ideologien natürlich. Also es gibt sehr viele Fälle. Bis hin zu unerfüllte Lebensträume sind auch uneindeutige Verluste. Und dann habe ich gemerkt, ja, das betrifft ja wirklich fast alle Menschen. Also wahrscheinlich haben wir alle mehr oder weniger uneindeutige Verluste erlebt und leiden mehr oder weniger darunter natürlich.
Warum sind uneindeutige Verluste so schmerzhaft?
Also definiert werden sie unter anderem darüber, dass sie eben von außen nicht als Verluste wahrgenommen werden. Das heißt, man ist mit seiner Trauer sehr, sehr alleine. Was eben auch oft dazu führt, dass Frauen mit einer Fehlgeburt sehr darum kämpfen müssen, ein Anrecht auf dieses Gefühl Trauer zu haben, wenn man von außen sagt, aber du kanntest das Kind ja nicht, es war ja noch nicht da. Also man hört oft, es wäre doch schlimmer, wenn es schon auf der Welt gewesen wäre. Ne? Und das mag sein, ja, das weiß man einfach nicht, aber trotzdem hat dieses Gefühl eine Berechtigung und dass das schnell abgesprochen wird, das macht diesen Schmerz so groß und das ist ein Merkmal von uneindeutigem Verlust. Das heißt, entweder ist ein Mensch körperlich anwesend, aber geistig abwesend, so wie in der Demenz, oder er ist körperlich abwesend, für die Hinterbliebenen aber präsent. Und da bleibt immer dieser Widerspruch, der Mensch ist nicht eindeutig gegangen. Entweder er war vorher gar nicht da, also kann er gar nicht gehen, oder er ist ja noch da, er ist aber eben dement oder was auch immer, er ist nicht erreichbar. Und dieser Widerspruch macht das Trauern unglaublich schwer. Und diese Stufen, die man so kennt, des Trauerns, und der Resilienz, die greifen da gar nicht mehr. Das heißt, man braucht auch in der Therapie, und darum hat sich eben diese Psychotherapeutin gekümmert, ganz andere Ansätze.
Und hat dir dann das Schreiben von dem Stück nochmal mehr Zugang auch zu diesem Gefühl verschafft?
Ja.
Oder dass man das besser sortieren kann?
Auch? Ja, total. Und ich habe da auch gemerkt, dass dieser uneindeutige Verlust, dass ich das Gefühl schon ganz früh erlebt habe auch, also dass mir das schon auch als Kind irgendwie oft präsent war. Also ich beispielsweise hatte zum Beispiel immer Angst, dass ich habe immer gedacht, also Menschen sterben, aber was ist eigentlich, wenn jemand, den ich sehr mag, vom Planeten fällt, habe ich mich immer gefragt. Also wie verschwindet, einfach verschwindet. Und dachte mir als Kind immer, das ist ja das Schlimmste, was man erleben kann, dass jemand einfach spurlos geht. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam als Kind, aber tatsächlich habe ich gedacht, ja, das ist die Angst vor diesem uneindeutigen Verlust. Jemand ist spurlos weg. Und das heißt, es bleibt auch gar nichts, was man eben, wir Menschen brauchen ja Rituale, was man begraben kann oder Menschen, mit denen man sich immer wieder treffen kann, um diesen Verstorbenen zu trauern. Das sind ja alles Mechanismen der Trauerverarbeitung und die fallen in diesem Fall weg. Jetzt muss ich das natürlich auch eingrenzen. Also ich finde es wahrscheinlich im Vergleich zu von vor 10 Jahren gibt es heute ganz viele Rituale, die Frauen angeboten werden, die ein Kind verloren haben. Einerseits, ja, das habe ich auch in der Klinik erlebt, dass Hebammen wirklich ganz tolle Rituale mit den Frauen durchgeführt haben. wirklich ganz berührend und bewegend. Das gibt es. Und auf der anderen Seite gibt es Institutionen, denen man noch erklären muss, was das bedeutet. Also, dass man bei einer Krankenkasse ein bisschen vor verschlossenen Türen steht, wenn man sagt, was für ein Anrecht habe ich denn jetzt, auf was? Weil ganz klar gesagt wird, eine Hebamme brauchen Sie ja jetzt nicht mehr, Sie sind ja nicht mehr schwanger. Und natürlich steht man als Betroffener erstmal vor und denkt, ja, das stimmt. Insofern, als man jetzt nicht erklären muss, was mache ich bei Rückenschmerzen, aber ich bin ja noch schwanger und ich werde dieses Kind ja auch irgendwie auf die Welt bringen, tot, wie auch immer. Ne? Das kann man ja operativ machen oder man kann es eben abgehen lassen, aber in Wahrheit hat man Anrecht auf eine Hebamme. Und das hat mich ein bisschen irritiert, dass man oft das Gefühl hatte, man ist wirklich die erste Frau, der das passiert. Und wenn selbst die Krankenkasse das nicht weiß, das fand ich sehr irritierend. Ja, das hat mir gezeigt, okay, das scheint wirklich, wirklich ein sehr verstecktes Thema zu sein. Und es ist nicht so, dass es wenig Frauen betrifft. Also das ist nicht der Grund dafür. Es wird einfach wenig drüber geredet.
Und hat die Krankenkasse dann dank dir erfahren, dass du ein Anrecht gehabt hast?
Nein, dank der Hebamme, die sich ganz toll dafür eingesetzt hat. Und es hat mich sehr berührt, als sie der Krankenkasse sagte, diese Frau hat geboren, nur viele, viele Wochen zu früh. Das hat mich sehr berührt, weil das gibt einem den Stellenwert als Mutter zurück, ja, ne? Die man trotzdem ja, man war schwanger mit einem Kind.
Ja.
Das fand ich toll. Und das sind, finde ich, auch im Nachhinein diese einfachen Dinge, die einem unglaublich helfen. Also ebenso wie eine Krankenschwester, die vor der OP anerkennt, dass man weint und sagt, ja, das ist traurig, sie haben mein Kind verloren. So einfach. Und da habe ich dann erst recht geweint, aber ich dachte, das ist das, was ich gerne von allen gehört hätte. So, ne? Ja. Und dass man darum so kämpfen muss, dass jemand sagt, das ist wirklich traurig. Und du hast auch ein Anrecht darauf, dir jetzt freizunehmen. Du musst nicht morgen wieder arbeiten gehen, was bis vor kurzem eigentlich, wenn man Pech hat und an den falschen Arzt gerät, kann auch das passieren, ne? Dass gesagt wird, aber nach der Ausschabung sind sie arbeitsfähig. Auch da, natürlich, es gibt bestimmt Frauen, für die das in Ordnung ist, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber es muss eben der Frau überlassen sein, ob sie denkt, dass sie arbeitsfähig ist. Und ja, es muss halt als Verlust anerkannt werden dafür.
Ich kann das kaum fassen, dass dieser Verlust nicht überall gleichermaßen anerkannt wird. Das ist doch völlig selbstverständlich, auch dass da jemandem die Trauer überhaupt abgesprochen wird. Ist doch unfassbar eigentlich.
Ja, es wird halt sehr schnell versucht zu relativieren, ne? Entweder mit, du hast ja schon ein Kind oder du kannst ja noch eins bekommen. Also es scheint sehr schwer auszuhalten zu sein, dass jemand sagt, aber jetzt ist das Kind erstmal gestorben. So, das scheint ganz schwer zu sein. Und ich habe dann auch gedacht, naja, wie viele Generationen von Müttern vor einem, für wie viele Frauen war das täglich Brot, ja, dass sie Kinder verlieren. Also das ist ja nicht nur heute so, es war ja früher noch viel schlimmer, dass man nicht drüber geredet hat und einfach ja wahrscheinlich auch viel öfter schwanger war und Kinder viel öfter auch gegangen sind. Also es war viel mehr Teil der Biologie irgendwie.
Ja, und vielleicht ist ja auch dieses Schweigen darüber über die Generationen weitergegeben worden.
Ja. Stimmt. Also ich finde es interessant, wenn man heute bei älteren Generationen sieht, die Jahrgänge der Kinder und da ist eine größere Lücke und man fragt nach, erfährt man oft, da ist ein Kind gegangen. Das finde ich ja irgendwie wirklich interessant, ja, wenn man da genauer hinschaut.
War das für dich auch eine Möglichkeit, weil es ja keine, bisher zumindest keine ritualisierte Trauer gibt, beispielsweise für Schwangerschaftsverluste. War das für dich eine Möglichkeit, deinen Verlust eine Art von Ritual auch zu geben oder eine Art dieser Trauer einen Ort zu geben und sie auch aufzubewahren?
Ja, ich hatte aber auch wirklich verschiedene Rituale und ich hatte auch viel Hilfe. Also tatsächlich haben die Hebammen Rituale angeboten. Und ich hatte immer wieder das Bedürfnis, eben wie einen Grabstein zu setzen oder etwas, irgendwas zu machen, wo ich hingehen kann. Das Faszinierende bei mir war aber, ich habe dann tatsächlich meinen Sohn, der da schon auf der Welt war, einen Stein anmalen lassen und wir haben, mein Mann und ich haben auch was gemalt und wir haben das in den Wald gelegt. Und ich hatte mir so vorgenommen, das ist der Baum, wo wir immer wieder hingehen können. Faszinierenderweise war eine Woche später auch diese Steine weg. Und ich hatte das Gefühl, okay, es scheint wirklich sich überhaupt nicht manifestieren zu wollen hier. Jetzt ist selbst der Ort ist weg. Und darüber bin ich so auf diese Spurlosigkeit gekommen, die mich so umgetrieben hat. Das hat mich irgendwie sehr tief getroffen, dass auch diese Steine plötzlich weg sind. Und so bin ich immer näher an dieses Thema gekommen, Spurlosigkeit. Und ich hatte auch immer das Gefühl, das Wort spurlos muss im Titel vorkommen, aber ich finde es jetzt gut, so wie es ist. Aber das war der Schmerz, den ich benennen wollte, wenn etwas spurlos geht.
Empfindest du denn diese Art von Schmerz, wenn du auf der Bühne jetzt übst oder eben spielst? Du hast ja bald die Aufführungen. Am 17. Oktober ist ja deine Premiere in der Tonne. Mhm. Wie ist das für dich jetzt, wenn du auf der Bühne stehst und dieses Stück probst?
Also es gibt schon immer wieder Momente, die mich sehr berühren, auch mehr als andere. Aber ich glaube, dass da ein bisschen Professionalität einfach einsetzt und man einfach jetzt auch schon durch die Zeit eine gewisse Distanz hat. Aber ich glaube, Theater würde nicht funktionieren, wenn man jedes Mal alles hundertprozentig eins zu eins wirklich durchleidet. Und es nicht einfach, wie man es als Schauspieler ja lernt, abrufbar ist. Das heißt einschalten und ausschalten.
Das ist was anderes?
Ja, finde ich schon.
Ach so.
Also unkontrolliert sich dem Gefühl auszuliefern, ich glaube, das würde kein Mensch aushalten. Ich glaube, das Prinzip ist, diesen Muskel, Seele so zu trainieren, dass man ihn an- und ausschalten kann.
Ach.
Ich glaube, sonst funktioniert Theater nicht.
Ich dachte immer, dass die Schauspielerinnen die tatsächlichen Gefühle irgendwie abrufen können, aber
genau,
so ist es nicht.
Das können sie, aber also das ist meine Meinung, ne? Aber eben nicht unkontrolliert.
Ja, ja.
Also es muss, genau, es muss eben an und es muss vor allem wiederholbar sein, ne? Und für mich wäre ein völlig unkontrollierter Zustand ist ja nicht wiederholbar.
Stimmt. Hat es dann für dich nach einer Probe auch so einen kathartischen Effekt, dass man nochmal irgendwie was durchlebt hat und danach ist man befreit, weil man sich wieder dem Thema gewidmet hat, ohne sich dem eben auszuliefern?
Ehrlich gesagt, ja, aber ich finde das schwer, das so eindeutig zu beantworten, weil das würde ja heißen, dass man das alles nur macht, um sich immer wieder.
Nein, so meine ich das
ja nicht,
ob das zufällig auch diesen
Doch,
Effekt hat.
Doch, das hat es. Ja, das hat es. Also, man, es ist ein sehr. Die eine Seite ist immer, man hofft, was gegeben zu haben, von dem andere profitieren. Aber ja, was bleibt, ist tatsächlich, finde ich, wenn es gut lief, ein gutes Gefühl in der eigenen Seele.
Ja, und ich glaube, dann ist es ja auch besonders authentisch vermittelbar,
ja,
auch für die
wahrscheinlich,
anderen.
Ja. Worüber ich jetzt noch wenig gesprochen habe, ist tatsächlich das Thema Demenz, was für mich auch eine Rolle spielt und auch eben unter diesem Thema uneindeutiger Verlust zu finden ist. Was ich versucht habe in dem Stück, ist die beiden Themen, den Verlust der Schwangerschaft und die Begleitung meines demenzkranken Vaters zu verbinden, weil ich finde, dass eben der Prozess des Verlustes ähnlich ist. Und so habe ich die Szenen miteinander verquickt. Und
ach,
man geht beide Geschichten.
Ach so.
Ja, man geht beide Geschichten durch.
Mhm. Also man geht die nicht chronologisch, sage ich mal, durch, sondern die sind miteinander so verwoben, dass sie eigentlich parallel auftauchen.
Genau.
Ja. Wie macht man sowas? Oder wie hattest du Idee, dass du eben die nicht einzeln zeigst? Es wäre ja auch fast, also jetzt für mich als Laie, ja, hätte sich ja fast angeboten, dass man vor der Pause macht man das eine Thema, nach der Pause das andere Thema. Warum hast du es verwoben und wie geht das?
Weil Leben ja so funktioniert.
Ach so,
also Leben ist ja nie in, also Leben verwebt sich ja immer. Irgendwie passiert selten hintereinander und schön abgekapselt, sodass man immer Zeit hat, es zu verarbeiten, sondern es verwebt sich irgendwie immer ineinander. Und was ich versucht habe, ist ein möglichst großes Spektrum aufzumachen, dass möglichst viele Menschen sich damit identifizieren können. Also man jetzt nicht nur, wenn man eine Frau ist und eine Fehlgeburt erlebt hat, sich dort irgendwie wiederfinden kann, sondern ein möglichst großes Spektrum aufzumachen. Also man, hoffe ich zumindest, sieht nicht nur eine Frau, die um ein Kind trauert, sondern man sieht auch einen Mann, der um seine Worte trauert, um seine Erinnerungen, der merkt, dass ihm Dinge verschwinden, die werden auch spurlos. Mitten in einem Wutanfall verliert er ein Wort. Und man sieht auch eine Tochter, die ihre eigene Kindheit verliert, weil sie im Kopf des Vaters verloren geht. Also es sind mehrere Ebenen von spurlosem Verlust. Und das war mir wichtig zu zeigen. Und auch die Ebene Vater-Tochter geht verloren, weil der Vater sie mal für seine Mutter hält, mal für seine Frau. Auch das ist ein schmerzhafter Verlust. Und der Vater sich nicht auf Bitten dazu bewegen lässt, zu sagen, ach ja, Entschuldigung, du bist ja meine Tochter. Weil diese Ebene ist ihm verloren gegangen. Und das habe ich versucht zu verweben. Und auch es gibt auch tatsächlich einen Moment, Das ist mir aber auch beim Schreiben dann erst aufgefallen mit diesen unerfüllten Lebensträumen. Also der Vater trauert eben auch um Dinge, die er nicht mehr erlebt hat oder nicht mehr erleben wird und die er schnell noch nachholen will. So, also ja, der Wunsch ist, dass möglichst viele Menschen sich angesprochen fühlen von dem Thema.
Und dann spielst du ja auch sehr viele Figuren gleichzeitig auf der Bühne. Und du spielst ja nicht nur zwei Geschichten mit dem entsprechenden Figureninventar, sondern du spielst auch noch dieses Figureninventar gleichzeitig.
Genau.
Also die beiden Geschichten mit minimalem Körpereinsatz sozusagen, hast du vorher gesagt.
Genau.
Warum war dir minimal wichtig?
Mir ist minimal wichtig, weil eigentlich mein Ansinnen beim Schreiben war, dieses Stück nicht nur im Theater zu spielen, sondern eigentlich besonders dort, wo Betroffene sind. Und in solchen Situationen hat man kaum Kapazität und auch keine Lust, ins Theater zu gehen, wenn man wirklich betroffen ist, akut. Und deswegen fände ich es schön, wenn neben dem Theaterpublikum natürlich, Theater ist ein super Raum, aber die Menschen, die das nicht schaffen, sollen die Möglichkeit haben, es dort zu sehen, wo sie eh betreut werden. Also beispielsweise in Geburtshäusern, in Krankenhäusern, bei der Seelsorge, im Haus der Familie. Das wäre schön, wenn es dort eben auch gespielt werden kann und die Menschen die Möglichkeit haben, dort einfach hinzugehen, wo sie sowieso vielleicht einen Kurs belegen oder in einer Gruppe für Sternenkindeltern sind. Das wäre mein Wunsch.
Das heißt, überall dort könntest du dein Stück spielen?
Genau, es ist so konzipiert, dass es niederschwellig in fast jedem Raum spielbar ist. Man braucht theoretisch überhaupt keine Technik, man bräuchte Tageslicht oder eben ganz normales Licht. Es gibt meinen tollen Kollegen Bernhard Mohl auf der Bühne, der Musik macht. Da könnte ich gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Wir haben einen Tisch und zwei Hocker, ein paar Instrumente und ich habe minimale Requisiten, also einen Löffel, ein Handy, eine Lesebrille und einen Kugelschreiber, das ist alles. Das bringen wir alles mit, also wir brauchen quasi nur den Raum und die Stühle für die Zuschauer.
Brauchst du Mikrofon und Lautsprecher?
Nein, brauche ich nicht. Auch die Musik ist unverstärkt. Genau, und die Musik, da haben Bernhard und ich bei den Proben zusammen entwickelt und unser Wunsch war, nicht unbedingt sentimentale Melodien zu finden, sondern es funktioniert viel über Geräusche, die die Instrumente machen, die eine Stimmung wiedergeben und über Ansätze von Melodien, die die Personen begleiten. Also eine für den Vater, eine für das Kind. Und die werden mit unterschiedlichen Instrumenten gespielt. Und besonders toll finde ich, wenn wir es schaffen, tatsächlich mit Klang Atmosphären zu machen. Also es gibt einen schrägen Ton von der Geige, wenn das Paar sich beim Essen gegenüber sitzt. Es gibt einen Glockenspielton, der klingt wie, ich bin leider medizinisch da gar nicht bewandert, dieses Geräusch, was man im OP hört, ist das Sauerstoffsättigung oder die Pulsfrequenz, ich weiß es nicht, so ein hohes Piepen. Das verbindet jeder gleich, wenn man noch kurz zwei, drei Sätze zum Setting sagt, mit kalte Krankenhausatmosphäre. Das war unser Wunsch, genau. Und Bernhard macht es total toll und wir entwickeln es zusammen beim Proben und legen es dann fest.
Und er ist dann auch immer dabei auf der Bühne.
Genau, das war auch mein Wunsch, dass er wirklich immer live dabei ist und es nicht aus der Konserve kommt.
Und das heißt, eigentlich könntest du hier im Radio auch allen, die das hören, anbieten, wenn ihr solche Räume habt, eben öffentlich zugängliche Räume, dann können wir dort spielen, theoretisch. Und man kann dir auch schreiben.
Kann mir schreiben, genau. Ich habe eine Homepage, www.chrissy.de. Da gibt es ein Kontaktformular.
Also Chrissy mit Y-S-I.
Genau, Chrissy. Genau, da findet man unter Songs of a Shrimp die Spieltermine, die es bisher im Theater gibt und über das Kontaktformular kann man Anfragen stellen, genau. Und klar, ein Theater bietet andere Möglichkeiten als ein Saal in der Gemeinde oder so, aber viel mehr als drei Lichtstimmungen werden wir auch im Theater nicht machen. Das heißt, es soll wirklich diese kleine private Atmosphäre behalten und das Theater, die Tonne in Reutlingen, ist einfach ein super Raum. Wir spielen im Tonnekeller und zwar nicht auf der kleinen Bühne in diesem Gewölbekeller, die man vielleicht kennt, sondern nebenan im Café. Also es ist wirklich ganz nah an den Menschen dran. Das war unser Ansinnen.
Das ist an dem Donnerstag, dem 17. Oktober, spielt ihr in der Tonne die Premiere.
Um 20 Uhr. Da habe ich mich sehr gefreut, dass der Enrico Urbanek, der Intendant, auf das Thema so angesprungen ist. Und ich freue mich total, dass ich es dort spielen darf.
Und ich finde, das ist ein richtig super Ort dafür.
Und du spielst dein Programm, also dein Stück mehrfach ja in der Tonne und auch im Mascara in der Haaggasse in Tübingen. Ist auch ein sehr minimalistischer Ort.
Ja, das ist ein ganz kleiner Raum. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute reingehen, vielleicht 25 oder so. Es ist wirklich auch sehr klein und auch da hat man das Gefühl, man ist wirklich mittendrin und es gibt keine Bühne in dem Sinne. Also ja, es wäre schön, wenn man sich dem nicht entziehen könnte. So.
Ich hätte noch eine wahrscheinlich letzte Frage. Könnte man Sorge haben, dass Frauen, denen das passiert ist oder Menschen, die gerade jemanden in der Familie mit Demenz haben, dass die in so eine Art Traumatisierung zurückfallen? Also sollten nur Menschen in dein Stück, die einigermaßen stabil sind? Oder wie schätzt du das so ein?
Ich kann das schwer einschätzen. Auf der einen Seite glaube ich, dass Theater grundsätzlich schwer möglich ist, ohne diese Themen zu streifen. Auf der anderen Seite, also klar, kann es sein, wenn man mit dem Thema zu tun hat und da gerade besonders angreifbar ist, dass es wehtut, ja, und dass es das verstärkt. Worum ich mich bemühe, ist immer wieder diese Humorebene reinzunehmen und etwas Tröstliches mitzugeben. Und ich habe mich auch am Ende bemüht um einen, einen vertrauensvollen Blick auf das Leben, weil ich finde, das ist so das Mindeste, zu dem man vielleicht wieder zurückfinden kann, wenn einem sowas passiert ist. Es nicht von sich abzuspalten, sondern ja, eben auch dieses Kind oder eben auch den Demenzkranken, soweit es geht, in seinem Herz zu behalten und zu sagen, du gehörst zu meinem Leben, auch wenn das unglaublich wehgetan hat und vielleicht immer wehtun wird, im Gegensatz zu anderen Verlusten, die man vielleicht irgendwann abschließen kann. Aber ich vertraue in das Leben und ich vertraue darauf, dass ich an einen Punkt komme, wo ich damit umgehen kann. Und das ist ja das, was ich versuche am Schluss mitzugeben. Und so wie ich es verstanden habe, ich kenne mich mit Psychologie jetzt nicht gut aus, aber ich habe versucht, mich mit dieser Psychotherapeutin ein bisschen oder mit ihrem Werk ein bisschen auseinanderzusetzen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch das Ziel einer Begleitung bei Menschen mit uneindeutigem Verlust, die das erlebt haben, dass es eben mehr darum geht, es anzunehmen und nicht darauf zu warten, dass irgendwann der Tag kommt, wo ich sage, boah, jetzt bin ich durch, jetzt ist auch gut, sondern dass es eben immer wieder kommen kann. Genauso wie ich, wenn ich etwas nicht erlebt habe im Leben, was ich gerne gehabt hätte, vielleicht auch immer wieder Tage haben werde, wo ich darunter leide und denke, das wäre so schön gewesen. Aber ja, man kann eben oft nicht mehr machen, als genau das Gefühl anzunehmen und in den Arm zu nehmen.
Was für wunderbare letzte Worte. Liebe Chrissy, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst, um uns von deinem Stück zu erzählen.
Danke, dass ich hier sein durfte.